Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Gregor Brössner in der Universitätsklinik für Neurologie, dem Kopf quasi der Frauen- und Kopfklinik in Innsbruck. Im Mittelpunkt unseres Gespräches steht die Migräne, eine ganz besonders lebensqualitätsbeeinträchtigende Art des Kopfschmerzes, also die in bösen medizinischen Zeiten hysterischen Frauen zugeschrieben wurde. Auch darüber werden wir sprechen, aber erst nachdem Sie uns verraten haben, lieber Dr. Brössner, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über dieses wichtige Thema sprechen zu können. Mein Name ist Gregor Brössner. Ich bin seit vielen Jahren der Leiter der Innsbrucker Kopfschmerzambulanz. Wir sind österreichweit die größte Kopfschmerzambulanz gemessen anhand vom Patientenaufkommen. Und ich und meine Kolleginnen kümmern uns um alle unterschiedlichen Kopfschmerzerkrankungen, der es sehr viele gibt. Zu meiner Person, bin ursprünglich aus Oberösterreich, bin Familienvater, habe zwei Töchter und leide auch selbst an Migräne, habe also ein sehr buntes Bild, nämlich nicht nur den wissenschaftlichen Blick auf die Kopfschmerzen, sondern auch einen persönlichen Blick, wenn man so möchte, weil ich auch selbst immer wieder Migräneattacken habe.
Kopfschmerzen als Geißel der Menschheit zu bezeichnen, scheint keine Übertreibung zu sein. Es heißt eben, dass Kopfschmerzen nach Schlaganfall und Demenz der dritthäufigste Grund für einen krankheitsbedingten Verlust an gesunden Lebensjahren beziehungsweise eine der häufigsten Ursachen für mit Behinderung erlebten Jahren sind. Das klingt dramatisch und das ist es ja auch. Wie kommt denn diese Berechnung zustande? Woher weiß man das?
Das sind relativ komplizierte Berechnungen, die man weltweit machen kann, die sich letztlich zusammensetzen aus der Häufigkeit einer Erkrankung. Und da ist besonders bei der Migräne natürlich von einer sehr, sehr großen Häufigkeit auszugehen. Nur um ein paar Zahlen zu nennen, wir gehen davon aus, dass wir in Österreich in etwa 1 Million Menschen, Männer und Frauen, die von Migräne betroffen sind, weltweit ungefähr 1 Milliarde. Das heißt, wir haben also eine Erkrankung, die sehr, sehr häufig ist, die im Prinzip so knapp 15% der Bevölkerung betrifft und eine Erkrankung, die auf der anderen Seite meistens chronisch, sprich dauerhaft verläuft. Das heißt, die haben einen sehr langen Zeitraum und zusätzlich dann als dritten Punkt, wenn sie stark ausgeprägt ist, natürlich auch einen hohen Behinderungsgrad, sprich die Lebensqualität dementsprechend beeinträchtigt. Und wenn man diese drei Faktoren dann addiert, sehr, sehr häufig lange Krankheitsgeschichte, hohe Belastung durch die Erkrankung, dann kommt eben dieser hohe Grad an Behinderung bzw. Belastung zustande.
Das belastet ja dann alles. Das belastet das also den Menschen natürlich, sei Arbeit, sei Leben, das Gesundheitssystem. Also das ist wirklich eine Riesengeschichte mit großer Strahlkraft.
Absolut, muss man sagen. Absolut. Ja. Also es ist auch letztlich, wenn man es runterbricht, das gesamte Gesundheitssystem gefordert. Nicht nur wir als, ich sage mal, Spezialistinnen, sondern natürlich auch Neurologinnen oder auch allgemein Medizinerinnen, weil einfach die schiere Zahl der Patienten einfach so hoch ist, dass wir wirklich das gesamte Gesundheitssystem brauchen, um unsere Patientinnen überhaupt richtig versorgen zu können.
Mhm. Laut der internationalen Klassifikation der Kopfschmerzerkrankungen gibt es mehr als 200 verschiedene Kopfschmerzarten. Worin unterscheiden sie sich? Gibt es da eine grobe Einteilung oder ist es zu schwierig, das grob einzuteilen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben seit Ende der 80er Jahren erst eine Niederschrift, was die unterschiedlichen Kopfschmerzerkrankungen betrifft. Das heißt, erst seit Ende der 80er Jahre gibt es eine genaue Definition der unterschiedlichen Kopfschmerzerkrankungen. Und man hat da, wenn man so möchte, Schubladen gebildet. Und die eine Schublade ist die Migräne, die andere Schublade ist der Spannungskopfschmerz oder der Clusterkopfschmerz oder eben besondere Unterformen der Migräne, deren es letztlich halt insgesamt mehr als 200 verschiedene Formen gibt. Mhm. Und manche davon sind eben sehr, sehr häufig, wie die Migräne, wie der Spann- und Kopfschmerz, so dass wir solche Patienten in unserer Ambulanz im Prinzip jeden Tag sehen. Und andere wiederum sind so selten, dass auch wir sie in Innsbruck zum Beispiel nur 2 oder 3 Mal im Jahr sehen. Das heißt, die Häufigkeit ist sehr, sehr unterschiedlich, aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Kopfschmerzerkrankungen anhand ihrer Charakteristik, das heißt ihrer klinischen Zeichen, zu definieren. Und grob unterscheiden wir 2 Gruppen, die primären Kopfschmerzerkrankungen von den sekundären Kopfschmerzerkrankungen. Allen primären Kopfschmerzerkrankungen gemeinsam ist, dass der Schmerz selbst die Erkrankung ist und das ist ein wichtiger Punkt, die Diagnose ausschließlich anhand der Anamnese gestellt wird. Das heißt, der oder die Patientin ist der Schlüssel zur Anamnese und das ist und zur Diagnose. Also sage ich vielleicht nochmal, das heißt, die Geschichte, die eine Patientin erzählt, ist dann der richtige Schlüssel zur Diagnose. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich allen Patientinnen oder auch Angehörigen mitgeben möchte. Sie können natürlich unglaublich dazu beitragen, dass ihre Diagnose nicht nur richtig, sondern auch schnell gestellt wird. Und wie geht das? Das ist natürlich dahingehend, dass Sie sich in Ihrer Kopfschmerzerkrankung selbst beobachten und im besten Fall einen Kalender führen, wo Sie notieren, wo ist der Kopfschmerz, wie häufig habe ich den, was für Auslöser gibt's, was ist während der Attacke, habe ich Übelkeit dabei, möchte ich mich hinlegen, habe ich eher das Gefühl herumzulaufen. Das heißt also, alle diese primären Kopfschmerzerkrankungen werden ausschließlich durch die Anamnese, durch die Geschichte diagnostiziert. Und im Gegensatz dazu, bei den sekundären Kopfschmerzerkrankungen ist der Kopfschmerz nur ein Symptom. Da kann ich zum Beispiel einen Hirntumor haben, der zu einer Hirndrucksteigerung führt und dann sekundären Kopfschmerz. Und unser wichtigstes Tun ist natürlich zu unterscheiden, hat der oder die Patientin, die vor mir sitzt, jetzt einen primären Kopfschmerz oder einen sekundären Kopfschmerz? Der sekundäre Kopfschmerz ist potenziell lebensbedrohlich. Ja. Der primäre Kopfschmerz ist unangenehm, Migräne ist unangenehm, zweifelsohne, aber in der Regel nicht lebensbedrohlich. Das heißt, man muss also die richtigen Fragen stellen, man muss die richtigen Antworten bekommen und dann kann man zu einer möglichst individualisierten und richtigen Diagnose kommen.
Gibt es da so Stichworte zum Beispiel, weil man sagt ja oft, das ist ja schwierig auch das zu übersetzen, auch für also sozusagen die richtigen Fragen müssen gestellt werden, die richtigen Antworten müssen kommen. Die Patientinnen oder Patienten haben ja meistens nicht dieses große Spektrum an Worten, um das zu beschreiben. Wie kann man ihnen da auch weiterhelfen, wenn sie sagen, sie sollten ein Tagebuch führen, wenn das bei ihnen der Fall ist? Wie können sie einen Kopfschmerz beschreiben, mit dem sie dann auch oder Expertinnen und Experten dann etwas anfangen können?
Da hilft uns, so wie Sie richtigerweise gesagt haben, natürlich das Kopfschmerztagebuch. Da gibt's Vorlagen, die man sich im Internet runterladen kann, zum Beispiel, wo schon die richtigen Fragen in die richtigen Richtungen gestellt werden und wo der Patient dann über 2-3 Monate dann Aufzeichnungen führt und dann schon mit einem ausgefüllten Kopfschmerztagebuch zum Beispiel zu uns kommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Kunst von uns Ärztinnen, die richtigen Fragen zu stellen, auch die Fragen so zu stellen, dass sie der oder die Patientin richtig beantworten kann. Und der dritte ganz wichtige Punkt, den ich herausheben möchte, ist natürlich Zeit. Kopfschmerzmedizin braucht Zeit und auch ich, der schon über 20 Jahren jetzt die Kopfschmerzambulanz leitet, nehme mir für Erstgespräch durchaus 45 Minuten, also eine knappe Stunde Zeit. Das brauche ich auch, um die richtige Diagnose zu stellen, um den Patienten auch in seiner Gesamtheit im Prinzip wahrzunehmen, auch die Lebenssituation im Prinzip mit zu berücksichtigen, damit man dann natürlich auch die richtige Therapie nimmt. Und das ist natürlich in einer Zeit, wo Gespräch oder das Gespräch mit dem Patienten einfach vielfach so untergeordnet wird und auch schlecht bezahlt wird, ist das natürlich leider Gottes ein großes Problem, oder? Und wir versuchen dem entgegenzukommen, dass wir wirklich besonders für Erstgespräche oder auch für komplizierte Patienten uns ausreichend Zeit nehmen.
Wann kommen denn die Patienten zu Ihnen? Also der normale Weg ist zum Hausarzt, zur Hausärztin und dann ab wann sagt man, okay, jetzt ist es Zeit, dem auf den Grund zu gehen?
Also grundsätzlich sehen wir ganz unterschiedliche Patientinnen. Wir sehen Patienten, die haben einmal im Monat ihre Migräne und wir haben Patienten, die haben dreimal in der Woche, fünfmal in der Woche eine Migräne. Also die Bandbreite der Migränepatienten ist sehr, sehr groß. Wir haben das auch bewusst so gewählt, dass alle Patienten in unserer Ambulanz auch ohne spezifische Zuweisung, auch ohne vorher einen Facharzt gesehen zu haben, bei uns einen Termin bekommen können. Das hat den Vorteil, dass wir die große Bandbreite sehen, hat den Nachteil, dass wir natürlich relativ lange Wartezeiten haben. Mhm. Bei uns in der Ambulanz ist 6 bis 12 Monate leider Gottes Wartezeit. Die Empfehlung an unsere Patientinnen ist aber jedoch, egal welchen Kopfschmerz sie haben und wenn der Kopfschmerz ihre Lebensqualität beeinträchtigt, und das kann bei einmal im Monat sein und bei anderen Patienten erst bei einmal in der Woche zum Beispiel, immer dann, wenn die Lebensqualität durch den Kopfschmerz beeinträchtigt wird, spätestens dann sollten sie sich in Behandlung begeben. Mhm. Das kann natürlich in erster Linie auch einmal der Weg zur Allgemeinmedizinerin sein oder auch zum Neurologen und natürlich in letzter Instanz dann auch an eine Spezialambulanz, wie zum Beispiel unsere oder auch andere Spezialambulanzen, die es ja in Österreich über die unterschiedlichen Bundesländer natürlich auch gibt.
Mhm. Migräne, Sie haben es schon angesprochen, ist eben eine Form des Kopfschmerzen, die den Alltag der Betroffenen massiv einschränken und sie auch regelrecht ausnocken kann. Ab der Pubertät sind Frauen rund 3-mal häufiger betroffen als Männer. Lange, man muss sagen viel zu lange, wurde davon ausgegangen, dass nur hysterische Frauen unter Migräne leiden. Wie kam es zu dieser bitterbösen und auch sexistischen Annahme und ab wann wurden die betroffenen Frauen dann auch ernst genommen?
Es ist in der Tat so, dass über viele Jahre so das Vorurteil geherrscht hat, das betrifft, wie Sie sagen, nur hysterische Frauen. Das ist natürlich A, falsch und B, sexistisch darüber hinaus. Und wir können heute durch eine Vielzahl von wissenschaftlich exzellent fundierten Untersuchungen behaupten, dass die Migräne eine Erkrankung ist, die eine neurobiologische Grundlage hat. Was heißt das? Das heißt, dass wir zu einem guten Teil wissen, was genau läuft während oder auch außerhalb der Migräne-Attacke im Gehirn ab. Und wir wissen, dass das Migräne-Gehirn während der Attacke, aber auch außerhalb der Attacke anders funktioniert. Wir kennen heutzutage die Regelwerke, die im Kopf ablaufen. Wir wissen, dass im Hirnstamm, das ist ein besonderer Bereich im Kopf, ein wahrscheinlich Art Migräne-Generator sitzt. Wir kennen auch die unterschiedlichsten Neurotransmitter, die während der Migräne ausgeschüttet werden. Da wäre zum Beispiel das CGRP zu nennen. Das heißt, wir haben im Moment eine Reihe von exzellenten biologischen Erklärungsmodellen, die uns genau sagen, wie das Gehirn während der Migräne verrückt spielt. Und dieses Wissen hat uns natürlich oder meinen Vorgängern vor 20, 30 Jahren gefehlt. Und natürlich ist es so, wie Sie richtigerweise sagen, dass Migräne eine weiblich dominierte Erkrankung ist. Und damals war das leider Gottes so, dass dieser Schnellschuss, auch wie bei anderen Erkrankungen, die man nicht sichtbar machen kann, andere psychische Erkrankungen wie Depression und so weiter, dass da das Vorurteil leider Gottes oftmals gepflegt wurde, dass das nur hysterische Frauen betrifft. Das können wir aber heutzutage natürlich absolut ausschließen.
Keine hysterischen Frauen waren ganz viele berühmte Migräniker wie Charles Darwin, der seine Migräneattacken recht bildhaft beschrieben hat mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und zyklischem Erbrechen. Andere berühmte Migräniker waren Vincent van Gogh, Sigmund Freud, Karl Marx, Wilhelm Busch, Gustav Mahler, Richard Wagner oder Alfred Nobel. Die Liste lässt sich lange fortsetzen und mit Marie Curie ist auch eine Frau im historischen Migräne Who is Who zu finden. Sie hätte fast ihr Studium abgebrochen, weil sie an derart heftigen Migräneattacken zu leiden hatte. Wann wurde diese Art des Kopfschmerzes eigentlich erstmals beschrieben und wann hat die Wissenschaft begonnen, sich mit Migräne, die auch lange als Hypochonderkrankheit galt, zu befassen?
Erstens einmal schön, dass Sie vorwiegend Männer nennen. Das ist natürlich richtig. Also auch die Männer und auch berühmte Männer haben Migräne und wir sehen Migräne im Prinzip durch alle soziale Schichten. Egal, ob das reich, alt oder gebildet oder ungebildet, ist völlig egal. Also Migräne kann tatsächlich jeden treffen. Die Erstbeschreibung der Migräne geht vermutlich schon zurück auf die alten Ägypter. Dort gibt es schon Zeichnungen, die darauf schließen lassen, dass schon zum Zeitpunkt der Hochzeit der Ägypter, wenn man so möchte, ein halbseitiger Kopfschmerz gezeichnet wurde. Und wir gehen davon aus, dass das vermutlich schon die Erstbeschreibung einer Migräne ist. Mhm. Über die letzten Jahrhunderte kam es dann immer wieder zu besseren und genaueren letztlich Beobachtungen. Aber wie ich schon zuerst genannt habe, die international gültige und auch anerkannte Beschreibung einer Migräneattacke ist erst seit 1988. Damals wurde durch die internationale Kopfschmerzklassifikation festgelegt, welche klinischen Charakteristika müssen erfüllt sein, damit man von einer Migräne spricht. Mhm. Das hat natürlich nicht nur diagnostische Wertigkeit, sondern auch für Studien. Ja. Weil wir natürlich in einer Studie nur Patientinnen einschließen wollen, die auch tatsächlich eine Migräne haben und nicht an Spannungskopfschmerz. Weil nur dann können wir neue Behandlungsmöglichkeiten oder auch neue diagnostische Möglichkeiten erforschen, wenn wir genau festlegen, diese Kriterien sind zu erfüllen, nur dann kann ich von einer Migräne sprechen.
Also dann ist die Migräne eigentlich schon sehr, sehr alt, aber die Wissenschaft dazu unglaublich jung.
Die Wissenschaft dazu und insbesondere in den letzten 30 Jahren hat sich dazu sehr, sehr viel getan. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, dass vor der bildgebenden Ära, also vor MRT, vor CT und so weiter, hat man natürlich auch nicht in den Kopf hineinschauen können. Das heißt also, jetzt in den letzten 30 Jahren sind durch diese ganzen nicht-invasiven Untersuchungen, wie MRI, funktionelles MRI ist auch hier zu nennen, da können wir tatsächlich eben dem Gehirn beim Arbeiten zusehen und letztlich auch jene Bereiche sichtbar machen, die während der Migräne verrückt spielen.
Kopfschmerzen, Sie haben es schon genannt, sind Ihre Domäne. Sie sind ja nicht nur in der österreichischen Kopfschmerzgesellschaft engagiert und waren auch Präsident dieser Fachgesellschaft. An der Innsbrucker Universitätsklinik leiten Sie, haben seit über 20 Jahren die Kopfschmerzambulanz sowie auch den klinisch-wissenschaftlichen Bereich für Kopf- und Gesichtsschmerzen und sind renommierter Migräne-Spezialist. Warum wurde eigentlich genau dieses Fachgebiet zu Ihrer klinischen und wissenschaftlichen Spielwiese? War die Migräne, die eigene Migräne mit Auslöser?
Vielleicht, das würde ich jetzt gar nicht ausschließen wollen. Ich komme ursprünglich aus der Intensivmedizin. Mhm. Und in der Intensivmedizin ist es so, dass man meistens das Gespräch mit dem oder der Patientin ist nicht möglich, weil die Patienten in der Regel analgositiert sind. Und irgendwann, das hat mich sehr fasziniert, aber auf der anderen Seite war dieser geringe Patientenkontakt auch irgendwie ein Manko, so habe ich erkannt. Und ich wollte eigentlich ein zweites Standbein haben. Und da ist gerade in der Kopfschmerzforschung natürlich hat man extrem intensiven Kontakt. Also man muss sich unglaublich lange und intensiv mit dem oder der Patientin auseinandersetzen. Und das war so ein bisschen der Ausschlag oder das ausschlaggebende Argument, mich mehr auch für Kopfschmerz zu interessieren. Und auf der anderen Seite war gerade vor 20 Jahren hat man eben neue Biomarker entdeckt. Man hat die Bildgebung immer genauer oder weiterentwickeln können, sodass genau jene Strukturen, die uns für die Migräne besonders interessieren, haben also in etwa so vor 20 Jahren auch begonnen, aus dem Boden zu sprießen. Und es war ein idealer Zeitpunkt, letztlich auch wissenschaftlich in dieses Feld einzusteigen. Mhm. Und neben meiner Ausbildung zum Facharzt bin ich auch 2011, dann vor einem Jahr, nach Hamburg gegangen, eine ausgewiesene Kopfschmerzklinik, und habe dort ein Jahr lang bildgebende Forschung dazu betrieben, um einfach auch meine eigene Forschungstätigkeit weiterzuentwickeln, und habe dann auch einige Techniken von Hamburg dann direkt nach Innsbruck mit übernehmen können.
Mhm. Es ist im August 2025 im Magazin The New Yorker eine Reportage erschienen, die mir die Migräne gewidmet war. Darin hieß es, dass weltweit, Sie haben es vorhin schon gesagt, mehr als 1,2 Milliarden Menschen an Migräne leiden. Es wurde auch die anhaltende wissenschaftliche Odyssee bei der Suche nach den Ursachen angesprochen. Welche Erkenntnisse zu möglichen Ursachen sind gesichert und wo laufen die Meinungen auseinander?
Also der wichtigste Punkt ist, den ich schon vorher genannt hatte, aber ich möchte ihn nochmal betonen. Wir wissen heute, dass die Migräne eine neurobiologische Grundlage hat. Das heißt, es ist nichts Eingebildetes, sondern es funktionieren bestimmte Areale im Bereich des Gehirns anders. Aber, und das ist relativ neu, wir wissen auch, dass Strukturen außerhalb des Gehirns, die also außerhalb der sogenannten Blut-Hirn-Schranke liegen, wohl einen modulierenden Einfluss haben. Das heißt, es gibt einen Regelkreis, der Teile des Gehirns, aber auch Teile des Nervensystems außerhalb des Gehirns betrifft, der dann die Migräne grundsätzlich in ihrer Häufigkeit modulieren kann. Wahrscheinlich ist es so, dass es eine gewisse genetische Komponente gibt. Wir wissen, dass es bestimmte Migränefamilien gibt. Typischerweise wird die Migräne in der mütterlichen Linie weitervererbt. Und für ganz besondere Untergruppen der Migräne, die sogenannte familiär hemiplegische Migräne, das ist eine besonders schwere Form der Migräne, während der die Patienten in der Attacke auch halbseitig gelähmt sind. Es schaut aus wie beim Schlaganfall. Die Lähmung geht wieder zurück, aber kann bei der nächsten Attacke wiederkommen. Und für diese besondere Form kennen wir sogar schon 5 genau definierte Gendefekte. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es eine gewisse genetische Grundlage gibt, aber dann sehr wohl auch externe Einflüsse, die zum Beispiel bei der Frau Hormone sein können oder auch Stress oder auch Entspannung und so weiter, die dann die Migränehäufigkeit positiv als auch negativ beeinflussen. Mhm. Und diese zentralen Netzwerke im Gehirn, die ich zuerst angesprochen habe, die kann man dann eben nicht nur durch nicht-medikamentöse Maßnahmen, durch Lifestyle-Maßnahmen beeinflussen, sondern letztlich auch durch Medikamente. Und die ganz neuen Medikamente, die wir entwickelt haben, und die unterscheiden sich im Vergleich zu den alten Medikamenten, die unspezifisch waren. Aspirin kann man bei Kreuzschmerzen oder Knieschmerzen einnehmen und auch bei Migräne. Mhm. Die neuen Medikamente, die helfen natürlich nur bei der Migräne. Und auch der besondere Angriffspunkt dieser Medikamente hat uns weitergeholfen zu verstehen, was läuft bei der Migräne ab im Gehirn? Welche Neurotransmitter muss ich wegblockieren, um eine Migräne möglichst gut zu behandeln oder auch möglichst vorzubeugen, dass überhaupt keine Migräneattacke entsteht?
Ist es eigentlich so, dass es passiert ja wahnsinnig, oder man hat das Gefühl, es passiert viel im Gehirn in der Zeit eine Attacke. Bleiben da Folgeschäden? Wird das Gehirn da geschädigt?
Ich würde nicht von Folgeschäden sprechen, aber um den Punkt nochmal ein bisschen zu prononcieren, den Sie angesprochen haben, wir sind heutzutage schon in der Lage, mittels bestimmter MRI-Untersuchungen, können wir Patientinnen, wenn wir wissen, die haben eine Migräne, können wir ins MRI legen und durch die Messung bestimmter Aktivitäten im Hirnstamm können wir statistisch vorhersagen, wann der oder die Patientin ihre nächste Migräneattacke bekommt. Das heißt, das bringt uns wieder zu dem ursprünglichen Punkt. Mhm. Wir wissen, was da abläuft. Das hat jetzt für die klinische Routine noch keinen Wert. Das ist alles ganz, ganz neu. Das ist alles wirklich noch hochwissenschaftlich. Aber es soll zeigen, dass wir sehr wohl in die Blackbox des Gehirns eben hineinschauen können, dass wir das MRT nutzen können und auch tatsächlich eben durch ganz bestimmte Methoden, die wir anwenden, die natürlich unglaublich kompliziert sind und gar nicht einfach zu beschreiben sind, aber wenn man es kurz machen möchte, können wir tatsächlich schon im Bereich vom Hirnstamm messen und sagen, aufgrund der Aktivität eines bestimmten Hirnstammkerns wird der Patient in den nächsten 5 Tagen seine nächste Migräneattacke bekommen. So weit sind wir im Moment in der Forschung. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wir das auch versuchen, dann in die klinische Praxis zu übersetzen. Aber da werden sicherlich noch einige Forschungsjahre sozusagen ins Land streichen.
Aber die Hoffnung lebt.
So ist es.
In Tirol gilt ja besonders der Föhn als Migräne-Trigger. Das ist wissenschaftlich nie bewiesen oder nachgewiesen worden. Trotzdem fühlen die Menschen das so, beziehungsweise beschreiben sie es so. Muss es dann überhaupt nachgewiesen werden, wenn es einfach so ist?
Also meine 20-jährige Erfahrung in der Kopfschmerzambulanz, wo wir wirklich sehr, sehr viele Patienten sehen, ist schon jene, dass viele Patienten klagen, wenn der Föhn kommt, bekomme ich meine Migräneattacke. Mhm. Der wissenschaftliche Beweis dazu, wie Sie sagen, ist schwierig zu führen. Warum? Weil die Wetterparameter, die wir messen können, auch innerhalb von Tirol, extrem unterschiedlich sind. Und da ist es schon, macht es einen Unterschied, ob ich hier in der Uniklinik bin, in der Mitte von Innsbruck oder am Flughafen draußen zum Beispiel. Und wir haben das einmal versucht, mit dem Institut für Meteorologie zu erforschen und wollten da die Handydaten mittracken. Allerdings ist die Beweglichkeit unserer Patienten so groß und die Wetterdaten so unterschiedlich, sodass da tatsächlich einen harten wissenschaftlichen Beweis zu finden schwierig ist. Mhm. Wir kennen aber ein ähnliches Wetterszenario nicht nur in Innsbruck, sondern ähnliche Szenarien gibt es auch in Kanada, gibt es auch in Israel, da nennt man das dann Chinook Winds. Und auch dort sind zumindest Hinweise oder Beschreibungen, dass Föhn besonders begünstigend ist für das Auslösen einer Migräneattacke. Mhm. Also wenn man, ich denke, die klinische Beobachtung, die unterschiedlichen Forschungsgruppen, die sich weltweit damit beschäftigen, zusammenfasst, dann kann man schon einen Zusammenhang erkennen. Aber wir Wissenschaftlerinnen haben natürlich auch immer den Anspruch, das alles in Zahlen, Daten und Fakten zu gießen. Und das ist uns in dieser Form leider noch nicht gelungen.
Mhm. Bei mir, also ich hab selber auch Migräne, also selten Migräneattacken mit Aura und ganz leichten Kopfschmerz. Bei mir ist das als Kind losgegangen. Ich glaube, da war ich 11 oder 12 im Gymnasium damals. Also hat sich von mir das Tafelbild ein bisschen verschoben und dann habe ich schon gewusst, jetzt geht's los. Wie alt sind denn Ihre Jüngsten und wie alt sind auch die ältesten Patientinnen?
Also wir wissen heute schon von guten klinischen Beschreibungen einer Migräneattacke von 2-, 3-, 4-jährigen Kindern. Also sobald die in der Lage sind, einen Kopfschmerz zu schildern, kann man häufig schon bei sehr jungen Kindern eigentlich klar die Diagnose einer Migräne stellen. Das ist nicht immer ganz einfach und gerade besonders Kinder neigen dazu, alle Schmerzen auf den Bauch zu tun. Zentrieren. Das heißt, immer dann, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ich habe immer wieder Bauchschmerzen oder wir sprechen auch von einem zyklischen Erbrechen, also immer wieder Erbrechen, für das keine andere Ursache gefunden werden kann, dann sollte man unter Umständen auch an eine Migräne denken, besonders wenn Migräne in der Familie liegt. Das heißt, unsere jüngsten Patientinnen sind natürlich Kinder, die werden aber vorwiegend an der Kinderklinik behandelt und die ältesten Patienten sind weit über 80. Das heißt, die Migräne ist eine Erkrankung, die grundsätzlich typischerweise während der Pubertät häufiger wird. Kinder betrifft, Burschen und Mädchen betrifft, aber ab der Pubertät dann die Mädchen dementsprechend häufiger, bis zu 3-mal so häufig sind während oder nach der Pubertät dann junge Frauen im Vergleich zu Männern betroffen. Ja, es gibt Zahlen, dass in Mitteleuropa in etwa jede dritte Frau bis zu jede dritte Frau von Migräne betroffen ist. Das ist natürlich schon wirklich eine riesengroße Zahl. Und wenn es dann Richtung höheres Lebensalter geht, Richtung Menopause dann geht, dann kommt es auch wieder zu einer Annäherung. Das heißt, die Häufigkeit bei den Frauen wird dann wieder weniger und nähert sich der Migräne an. Und bei vielen Frauen, aber auch Männern, nimmt es im Alter ab, aber eben nicht bei allen. Ich kenne natürlich Frauen, die ich schon seit vielen Jahren begleite, die also während ihrer jüngeren Jahre sehr häufige Migräne hatten, die jetzt schon in der Menopause sind, wo die Migräne dann deutlich seltener wird. Aber wir haben natürlich auch dann immer einzelne Fälle, wo dann auch Frauen im höheren Lebensalter, älter als 60, älter als 70, die Migräne immer noch vorherrscht. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die wirklich das gesamte den gesamten Lebenszyklus im Prinzip beeinträchtigen oder beeinflussen kann. Und wir versuchen natürlich auch, dann die Therapien so zu steuern, dass wir letztlich für jene Phase, in der sich Migränepatientin befindet, die möglichst ideale Therapie finden.
Meistens oder ganz oft wird ja der Migräneanfall als Gewitter im Kopf oder Attacke im Kopf beschrieben. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie im MRT das auch das Gehirn beobachten können. Können Sie das auch beobachten? Können Sie eine Attacke beobachten und das dann auch sehen, dass das wirklich eine ist?
Im Prinzip ja. Also es gibt Untersuchungen, eine davon stammt aus Hamburg, wo eine Patientin über 30 Tage lang ins MRT gekommen ist und man hat die während und außerhalb der Attacke hat man MRI gemacht und hat dann im Prinzip durch ganz komplizierte mathematische Modelle herausgefunden, dass während der Migräneattacke die Schmerzzentren im Gehirn anders miteinander kommunizieren. Das heißt also, wir wissen sehr wohl in der Phase vor der Migräne, während aber auch nach der Migräne, ist es so, dass das Schmerzzentrum anders reagiert, anders empfindlich ist. Wir gehen auch davon aus, dass während der Migräneattacke die Schmerzschwelle runtergeht. Das heißt, es werden also Dinge, die normalerweise nicht schmerzhaft wahrgenommen werden, plötzlich als unangenehm wahrgenommen. Das ist zum Beispiel eine Erklärung dafür, warum viele Patientinnen in der Vorphase schon Nackenschmerzen haben. Da ist nicht die Ursache, dass das Problem im Nacken liegt, sondern das Gehirn spielt verrückt und empfindet plötzlich schon nicht schmerzhafte Reize plötzlich als schmerzhaft. Und das kann häufig schon das erste Vorsymptom einer beginnenden Migräneattacke sein.
Mhm. Bei Frauen liegt möglicherweise auf der Hand eben, dass es an den Hormonen liegt. Kann man das das kann dann, ist dann auch ein großes Gebiet und ein weites Feld. Aber kann man es mit dem Zyklus ein bisschen in Verbindung bringen? Also Zyklusphasen sozusagen, ist das einfacher?
Ja, das kann man absolut machen. Es ist so, dass die Mehrzahl aller Frauen während ihrer Tage, während der Regelblutung meistens die heftigsten und auch die längsten und letztlich auch die am schwierigsten zu therapierendsten Migräneattacke haben, was sehr, sehr unangenehm ist. Manche Frauen haben das gleiche Phänomen auch um den Eisprung rundherum. Wir wissen aber sehr wohl, dass der weibliche Zyklus per se, also während der Pubertät, letztlich wo der dann in Gang kommt, halt dann die Migräne triggert und auch verstärkt, aber wir sehen auch den umgekehrten Effekt. Das heißt, in der Schwangerschaft, wo natürlich der weibliche Zyklus dann ein ganz anderer ist, dann wird die Migräne meistens besser. Das heißt, wir haben also sehr wohl positive als auch negative Einflüsse durch den Zyklus. Die schlimmste oder schwierigste Phase ist typischerweise während der Regelblutung. Das nennt man dann die perimenstruelle oder menstruelle Migräne. Also da ist es so, dass es kurz vor der Regelblutung kommt zu eben so einem Östrogenabfall. Und das ist wahrscheinlich einer, nicht der einzige, aber wahrscheinlich einer der Träger, der das Auftreten einer Migräneattacke dann sehr begünstigt.
Ist das eigentlich anerkannt auch als Krankheit im Sinn von, okay, ich habe Migräne, ich gehe jetzt in Krankenstand oder ich brauche Krankenstand?
Sowieso, ja, natürlich. Also das ist also nach den internationalen Krankheitskatalogen ist Migräne eine definierte Erkrankung. Auch die menstruelle Migräne und so weiter ist als eigenständige Erkrankung anerkannt.
Und dafür war auch wichtig, das in die Klassifikation
absolut.
Sonst, ja, das ist immer schwierig, oder?
Genau.
Ja. Migräne ist noch nicht heilbar. Also man hofft, dass das irgendwann soweit sein wird. Was empfehlen Sie Ihren Migräne-Patientinnen? Wie sollten Sie ihr Leben gestalten, um den Attacken vorzubeugen bzw. deren Häufigkeit zu reduzieren? Gibt es da allgemeingültige Prophylaxe-Tipps?
Ja, die gibt's. Also grundsätzlich unterscheiden wir immer das Drei-Säulen-Modell. Eine zur Behandlung. Die erste und wichtigste Säule ist, alles, was kann ich nicht medikamentös machen, komme ich dann noch dazu. Die zweite Säule ist die Attackentherapie und die dritte Säule, die ist manchmal notwendig, das ist die medikamentöse Prophylaxe. Ist nicht bei allen Patienten notwendig. Die nicht medikamentöse Vorbeugung, die wenden wir aber bei allen Patienten an. Und das heißt grundsätzlich, dass es sehr gut gesicherte, wissenschaftlich gesicherte Daten gibt zu regelmäßiger Ausdauersport. Stichwort wäre so 3x30-60 Minuten in der Woche. Entspannungsübungen nach Jacobson, das ist so eine Art Entspannungstraining. Wir haben auch sehr, sehr gute Daten zum Biofeedback-Training. Das ist im Prinzip Muskelrelaxationsübungen unter physiotherapeutischer Anleitung. Und der vierte Punkt wären also dann auch bestimmte Verhaltenstherapien, kognitive Verhaltenstherapien, Gesprächstherapien, die man einsetzen kann. Ein Schritt davor wäre dann auch noch das Erkennen von individuellen Triggern. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil unter dem Begriff Migräneauslöser, wenn man das unter Google eingibt, kommen Millionen gut gemeinter Tipps, die aber häufig einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Ja, wir wissen heutzutage, dass zum Beispiel Hunger ein extrem potenter Auslöser ist. Damit sind meistens diese klassischen Diäten eher kontraproduktiv. Es gibt keine wissenschaftlich exakt gesicherte Migräne-Diät. Aber wir wissen sehr wohl, dass permanent Hunger oder sich selbst kasteien halt ein sehr, sehr potenter Auslöser ist. Zweiter wichtiger Auslöser ist da hormonelle Umstellung, wie schon erwähnt. Dritter wichtiger Punkt ist natürlich Alkohol. Alkohol ist ganz, ganz ein potenter Trigger, aber auch zum Beispiel Aufenthalt in höheren Höhen. Ja, also Höhenaufenthalt, Hypoxie als Trigger ist hier ebenfalls zu nennen. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch zu den Diäten. Wir wissen, dass im Vorfeld einer Migräneattacke, wenn das Gehirn schon verrückt spielt, aber noch kein Kopfschmerz vorhanden ist, gibt es ein Phänomen, das sehr, sehr prominent vorhanden ist. Das nennt sich Food Craving im Englischen oder auch Heißhunger auf Deutsch. Sodass wir wissen, dass vor einer Migräneattacke, wenn noch kein Kopfschmerz da ist, einer der Vorboten Heißhunger sein kann. Und bei vielen Menschen führt das natürlich dann dazu, dass man Schokolade isst, ich weiß nicht, andere Lebensmittel konsumiert und am nächsten Tag bekommt man dann seine Migräne und dann sagt man, aha, die Schokolade war jetzt schuld, oder? Und da weiß man heute durch unterschiedlichste Untersuchungen, dass das nicht so ist, weil man hat Migränepatientinnen dann eine Schokolade gestellt, die nicht aus der Kakaobohne hergestellt wird. Ja, und hat dann beobachtet, aha, egal was die essen, die haben am nächsten Tag ihre Migräneattacke. Und das ist sozusagen der Trugschluss, der für viele Patienten dazu führt, dass sie eine sogenannte Migräne-Diät machen, die meistens nicht erfolgsversprechend ist. Ein anderer Punkt, der aber in dieser Beobachtung vielleicht noch zu erwähnen ist, ist ein extrem hoher Placebo-Effekt. Wir haben einen Placebo-Effekt in allen großen Studien, die wir durchführen, egal ob das Attackenstudien sind oder Prophylaxestudien, der um die 40% liegt. Das heißt, egal was man einem Migränepatienten gibt und behauptet, er bekommt ein neues Attackenmedikament, selbst wenn das nur Zuckertablettchen sind, dann wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% die Migräne besser. Und das ist der wichtige Punkt, sodass ganz viele Patienten in der Eigenbeobachtung etwas wahrnehmen, das ihnen tatsächlich hilft. Um aber das wissenschaftlich fundiert zu verifizieren, muss man eine Studie machen, weil das muss natürlich besser als der Placebo-Effekt sein. Mhm. Ja. Und deswegen ist auch die Entwicklung von neuen Medikamenten und auch das Placebo-kontrollierte Entwickeln von neuen Medikamenten so eine große Herausforderung. Aber wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, alle neuen Medikamente, die aktuell zugelassen sind, die erfüllen natürlich alle die Voraussetzung, dass sie signifikant besser als Placebo sind.
Mhm. Wenn Placebo so wirkt, ist es dann, weil Sie haben angesprochen, auch, dass man auch Gesprächstherapien machen kann. Also dass man einfach sehr, sehr viel mit seinem eigenen Geist den gut pflegen kann, um sich vorzubereiten quasi oder das ein bisschen zu...
Richtig, es wäre jetzt sicher zu kurz gegriffen zu sagen, die Gesprächstherapie ist ein reiner Placebo-Effekt. Mhm. Das stimmt nicht, aber wir wissen, dass also durch, Veränderung der Eigenwahrnehmung, auch der Kommunikation letztlich seiner Kopfschmerzerkrankung mit seinem Umfeld, mit seinem Arbeitgeber, aber natürlich auch das Finden einer richtigen Attackentherapie. Meistens ist schon der Schlüssel, wenn eine Patientin einmal Attackentherapie hat, wo sie sagt, ich weiß, dass das funktioniert, das nimmt schon so unglaublich viel Druck weg, weil man sagt, ich habe eine Handtasche dabei, da habe ich mein Attackenmedikament, sollte ich die Attacke kriegen heute im Meeting um 12, dann weiß ich, das hilft. Dann ist das schon so eine unglaubliche Verbesserung für viele Patientinnen, die in der Praxis immanent wichtig ist.
Ja, das mit der Gesprächstherapie eher meint, dass es eine psychische Seite gibt, die einfach da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Hundertprozentig. Also wir wissen, dass natürlich jegliche Stresssituation, egal ob das im privaten oder im beruflichen Bereich ist, die Migräne typischerweise verschlechtert. Mhm. Das heißt, wir wissen also, dass die Migräne sehr wohl mit psychischen Erkrankungen überzufällig häufig auftritt. Wir wissen, dass Angsterkrankungen, dass Depression häufig mit einer Migräne auftritt. Aber die Migräne ist natürlich nicht die Folge einer Depression. Mhm. Oder um es anders zu sagen, halt, wir haben eine Reihe von psychologischen Faktoren, die Migräne negativ, aber auch positiv beeinflussen können.
Viele Migränepatientinnen und Patienten brauchen ja ewig lange, um ein Medikament zu finden oder Behandlung zu finden, die bei ihnen wirkt. Gibt's Wirkstoffe, bei denen Sie sagen, die wirken meistens gut? Und die Wirkstoffe sollten wir einfach unbedingt meiden, weil sie nichts helfen.
Das kann man leider nicht so pauschal sagen. Mhm. Das ist letztlich immer individuell zu sehen. Wir unterscheiden, ich sage einmal, grob drei Stufen einer Attackentherapie. Die erste Stufe sind die generellen Schmerzmittel. Da gehört also Acetylsalicylsäure dazu, da gehört Paracetamol dazu, Diclofenac und so weiter. Das sind jene Substanzen, die bei Schmerzen aller Art helfen, aber auch bei der Migräne. Und dann gibt es die spezifischen Migränemedikamente. Dazu gehören die Triptane, die wirken sehr, sehr gut. Wir wissen, dass wir also ungefähr mit einem Ansprechen von 60% auf die Triptane rechnen können. Und jetzt ganz, ganz neu gibt es zwei Medikamentengruppen, die jetzt gerade in Österreich erst verfügbar sind. Das sind die Gepante, die sind jetzt seit September als Attackenmedikamente in Österreich verfügbar. Mhm. Das sind ganz hochspezifische Medikamente, die direkt gegen das zuerst auch genannte CGRP wirken. Das heißt, das sind neu entwickelte Medikamente, die wir eben ganz, ganz spezifisch auf unser Wissen, die Migräne betreffend, eben entwickeln konnten.
Was auch bei vielen Migränepatientinnen und Patienten großes Aufatmen oder Hoffnung gehegt hat, ist die Migränespritze. Bei wem wird die angewendet? Wie wird die angewendet und was bringt sie?
Mhm. Mittlerweile gibt es vier Migräne-Spritzen. Mhm. Spritzen ist nicht ganz richtig, weil davon sind drei, kann man sich unter die Haut spritzen, und eine vierte bekommt man als Infusion. Mhm. Die Migräne, diese Migränetherapie wurde jetzt seit knapp 13 Jahren entwickelt und ist seit 2018 in unterschiedlicher Form zugelassen. Auch Innsbruck und andere österreichische Zentren waren direkt an der Entwicklung dieser vorbeugenden Therapie beteiligt. Wir haben also bei diesen Zulassungsstudien federführend mitgemacht. Und wenn man es kurz machen möchte, sind das sogenannte monoklonale Antikörper. Das heißt, es sind Eiweißstrukturen, die andere Eiweißstrukturen, die während der Migräne ausgeschüttet werden, Neurotransmitter, wegblockieren. Und die meisten dieser Therapien werden einmal im Monat oder alle 3 Monate angewendet. Man spritzt sich das entweder einmal im Monat unter die Haut oder man kommt alle 3 Monate zu einer Infusion. Und das sind natürlich Therapien, die längerfristig angewendet werden müssen, das heißt über Monate und auch Jahre, wo wir aber einen exzellenten Erfolg sehen. Wir wissen durch viele Studien und letztlich auch durch Beobachtungen seit der Marktzulassung, dass wir in etwa 70-80% der Patienten die Migräne-Ausgangsfrequenz halbieren können. Das heißt, wenn jemand kommt mit 10 Attacken im Monat und wir geben eine dieser Antikörper, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir innerhalb von 2-3 Monaten die Attacken auf unter 5 zum Beispiel runtersenken. Mhm. Wir sehen auch manche Patienten, die gar keine Attacken mehr haben. Das ist aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Und am anderen Spektrum sehen wir aber natürlich auch ungefähr 20% der Patienten, die nicht darauf ansprechen. Das heißt, es ist kein Allheilmittel. Es gilt, den oder die richtige Patientin da herauszufiltern und dann mit einem dieser Antikörper zu beginnen. Und man hat aber dann eine hohe Chance, dass die Migräne deutlich besser wird. Und wir sind Gott sei Dank in Österreich in der sehr glücklichen Situation, dass wir alle diese 4 Präparate zur Verfügung haben und dass diese auch, wenn sie richtig angewendet werden, dann auch von der Kasse übernommen werden.
Was wunderbar ist für alle. Ja. Von welchen aktuellen wissenschaftlichen Therapieansätzen in Ihrem Zentrum oder auch anderswo erwarten Sie Großes? Was sind so die Richtungen, wo Sie sagen, das könnte wirklich was bringen?
Es gibt letztlich noch 2-3 andere Biomarker, die aktuell beforscht werden. Das sind also alles auch Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden. Einer davon ist PACAP. Da werden gerade auch Antikörper gegen dieses Protein entwickelt. Die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir gerade auch nochmal Studien laufen haben mittels Botulinumtoxin, das wir bei episodischer und bei chronischer Migräne einsetzen. Das heißt, es gibt also eine Reihe von Medikamenten, die aktuell beforscht werden, wo ich davon rechne, dass ein Teil davon in den nächsten 2-3 Jahren für die Attackenbehandlung, als auch für die Prophylaxe, auch wirklich auf den Markt kommen, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, dass sich mit jeder Studie und mit jeder bildgebenden Studie natürlich auch unser Verständnis für die Migräne immer mehr vertieft, dass wir immer besser wissen, was spielt bei der Migräne eine Rolle und darauf aufbauend natürlich auch dann wieder neue Türen geöffnet werden, die dann wieder Zugänge zu möglichen Attacken- oder Prophylaxe-Therapien eröffnen.
Dann ist im Grunde doch schon viel passiert seit 1988 oder seit
absolut. Also es ist, man kann sagen, dass in den letzten 7 Jahren im Prinzip mehr Medikamente zugelassen wurden als in den letzten 50 Jahren davor. Mhm. Also wenn man einen positiven Ausblick senden möchte, es ist im Moment wahrscheinlich die beste Zeit für Migränepatientinnen, weil einfach so wahnsinnig viel in Entwicklung und im Umbruch ist, was also neue Attacken, also Prophylaxetherapien betrifft. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten 10 Jahren hier noch wesentliche Fortschritte machen, dass die Medikamente nicht nur besser, sondern auch noch besser verträglich werden. Das war häufig bei alten Medikamenten ja großes Problem, dass die Verträglichkeit sehr schlecht war. Mhm. Und besonders diese neuen Medikamente zeichnen sich dadurch aus, dass die Verträglichkeit einfach viel, viel besser sind und die Nebenwirkungsrate ganz, ganz gering.
Ich würde sagen, das sind sehr gute Nachrichten für die Migräne-Patientinnen und Patienten. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Herzlichen Dank auch allen Zuhörerinnen und alles Gute.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.